Vorweg eine kurze Anmerkung zu dieser 24. Folge von Zwei alte weiße Männer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten bei der Aufnahme des Podcasts mit Professor Martin Werding ein paar technische Probleme, die sich auch bei der Nachbearbeitung leider nicht komplett beheben ließen. Wir bitten deshalb, die an manchen Stellen mäßige Tonqualität zu entschuldigen.
Zwei alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem vierten Bundestagswahl-Extra von Zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Wir beschäftigen uns in unserem heutigen Extra umfassend mit der Frage: Rente am Limit, wer rettet unsere Altersvorsorge?
Die Rente, eines der drängendsten Themen unserer Zeit und eine der größten Herausforderungen für die Zukunft. Während immer mehr Menschen ins Rentenalter kommen, sinkt die Zahl der Beitragszahler. In diesem Jahr fließen mehr als 121 Milliarden Euro aus Steuermitteln in die Rentenkasse. Tendenz steigen. Doch was bedeutet das für kommende Generationen? Müssen wir uns darauf einstellen, länger zu arbeiten? Wird das Rentenniveau weiter sinken? Oder gibt es mutige Reformideen, die unser System zukunftssicher machen?
Wir sprechen darüber mit einem der renommiertesten Rentenexperten Deutschlands, Professor Dr. Martin Werding, über die aktuellen Probleme, mögliche Lösungen und die Frage, wie kann die Rente fair und generationengerecht weiterentwickelt werden? Herzlich willkommen, Herr Professor Werding.
Einen schönen guten Tag.
Ich möchte Ihnen unseren heutigen Gast kurz näher vorstellen. Martin Werding ist seit 2008 Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum. Geboren 1964 in Leverkusen, studierte er zunächst Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München, bevor sein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und an der Universität Passau fortsetzt. Nach seiner Promotion 1997 und Habilitation 2008 in Passau leitete er von 2000 bis 2008 den Bereich Sozialpolitik und Arbeitsmärkte am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München.
Seine Forschungsschwerpunkte umfassen öffentliche Finanzen, Sozialpolitik, insbesondere Alterssicherung und Familienpolitik, Bevölkerungsökonomie sowie Arbeitsmarktpolitik. Seit 2022 ist Professor Werding Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, auch bekannt als die Wirtschaftsweisen.
Ja, Herr Professor Werding, wenn Sie heute einem 30-Jährigen ehrlich erklären müssten, wie seine Rente in 40 Jahren aussehen wird, wäre das eine gute oder eine eher beunruhigende Nachricht für ihn?
Das könnte eine gute Nachricht werden, wenn wir jetzt relativ bald Reformen in die richtige Richtung lenken. Die heute 30-Jährigen, die haben ja im Grunde doch noch sehr, sehr viel vor sich, auch was ihre Altersvorsorge betrifft. Und das heißt, wenn wir ihnen den Freiraum lassen, dass sie im Umlagesystem die Rente kriegen, die bei schwieriger demografischer Struktur dort zu finanzieren ist, aber eben auch ergänzend Vorsorge treiben, dann haben die heute 30-Jährigen, wenn sie in 35 Jahren, in 37 Jahren oder wann auch immer genau in Rente gehen, kein wirklich großes Problem mehr. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, diese umlagefinanzierte Rente hängt wie ein Kloß, ein großer Klotz an unserem Hals, so muss man sagen. Und wenn wir die jetzt zum Beispiel zu sehr, indem wir das Sicherungsniveau fixieren und so weiter, so ausgestalten, dass die jungen Leute keine Freiräume zur eigenen Vorsorge haben, dann kommen wir die nächsten 30 Jahre aus einer Nummer nicht raus, wo wir jedes Jahr klagen können, dass die Beitragssätze zu hoch und das Sicherungsniveau eben trotzdem viel zu niedrig sind.
Aber ist es nicht im Prinzip jetzt schon so, selbst wenn wir das Zukunftsniveau nicht ergänzend absichern, dass die steigenden Beiträge, die zu leisten sind, dazu führen, dass die jungen Menschen gar nicht in der Lage sind, etwas zurückzulegen bzw. zu investieren in eigene Altersversorgung, Sparpläne oder ähnliches?
Ja, also wir sind, das hat der Titel Ihrer Sendung schon ganz schön gesagt, im Grunde heute schon am Limit. Nicht? Wir wissen das mit dieser demografischen Alterung und dass die jetzt genau im Grunde virulent wird. Wir wissen das im Grunde seit 40 Jahren und haben zwar auch zwei, dreimal so kleine Reformphasen gehabt, wo man immer für die nächsten 10 Jahre davor gesorgt hat, Aber so diesen ganz großen Schritt der Alterung, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit in Rente gehen, das haben wir eben nicht wirklich vorausgenommen in den Reformen, die gemacht wurden. Das wirklich Blödeste, was passiert ist, ist, dass wir vor 20 Jahren zwar einen richtigen Schritt gemacht haben zur ergänzenden Vorsorge mit diesen Riester-Renten oder anderen Formen und das aber im Grunde überhaupt nicht gut gestaltet haben, sodass das heute nicht schon mit 20 Jahren Ansparzeit bei ganz vielen zur Verfügung steht. Also wir sind da in eine schwierige Lage geraten, die wir aber auch dann überwinden können, wenn wir jetzt nochmal so 10 Jahre lang so ein bisschen den Rücken gerade machen, den Hintern zusammenkneifen, formulieren Sie es, wie Sie es wollen. Da dürfen wir eben bei den Renten nicht zu großzügig werden. Nur dann können die jungen Leute daneben doch auch noch sparen. Denn die Erwartung ist ja heute eigentlich 18,6% Rentenbeiträge. Die sind sogar gar nicht so hoch, wie man das vor 20 Jahren erwartet hätte, weil die Arbeitsmärkte sich so gut entwickelt haben seither und weil wir auch viel Zuwanderung hatten. Auch das hat sich da günstig bemerkbar gemacht. Und daneben ist im Grunde die Erwartung, dass jeder so ungefähr 4% des Bruttoeinkommens auch noch in eine ergänzende Vorsorge steckt. Da bei den Riester-Verträgen ist das im Grunde die erwartete Sparquote. Und das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon bei 22, irgendwas Prozent, die man für die Altersvorsorge aufwenden muss. Wenn das noch ein klein bisschen steigt, geht das noch. Aber wenn das in der Summe auf 25, 27% steigt, das heißt, wenn die normalen Rentenbeiträge auf 23% zugehen, dann haben wir ein Problem.
Helfen Sie uns vielleicht gerade nochmal in den Zahlen. Sie haben 18,6% Beiträge aktuell genannt. Genau. Was passiert, wenn wir gar nichts machen?
Ja, 18,6% ist der Rentenversicherungsbeitrag, jetzt sogar, ich weiß gar nicht, mindestens 10 Jahre. Der ist relativ lange konstant geblieben, ist zuletzt sogar nochmal leicht gesenkt worden. Und wir erwarten eigentlich für das nächste, spätestens für das übernächste Jahr, da einen ziemlichen Sprung nach oben. Da geht es in einem Satz nah an die 20% ran. Das lässt sich auch kaum noch verhindern. Das liegt schlicht daran, dass in den letzten Krisenjahren die Arbeitsmärkte zwar noch ganz brauchbar gelaufen sind, aber jetzt dann eben mit den ersten Renteneintritten der Babyboomer und mit leicht anziehender Arbeitslosigkeit die Reserven unseres Rentensystems relativ bald erschöpft sein werden. Und dann muss eben der Beitragssatz so angehoben werden, dass er erstmal wieder passt. Dann sind wir annähernd bei 20% im Jahr 2027 spätestens, würde ich sagen. Und danach geht es eigentlich immer weiter nach oben. Nicht mehr so stark, wie man früher erwartet hat. Stichwort nochmal Arbeitsmarkt, Zuwanderung. Aber wir werden, und zwar ohne irgendwelche Reformen, einfach unter dem geltenden Recht, 2030 dann die 20% sicherlich überschreiten, wenn das nicht bis dahin schon passiert ist. 2035 sind wir bei 21%, 2040 bei 22 dann schon. Und so kommt im Grunde alle 10 Jahre irgendwie nochmal ein Prozentpunkt dazu. Ich mache so langfristige Berechnungen bis 2080. Das ist ein bisschen über das hinaus, was man vernünftigerweise beobachten kann. Aber ich will jungen Leuten, die jetzt in den Arbeitsmarkt gehen, eine Vorstellung geben, wohin die Reise langfristig geht, bis sie in Rente gehen. Dazu braucht man diesen etwas langen Zeithorizont. Und es ist eine wichtige Feststellung zu sagen, da entspannt sich in diesem langen Zeitraum eigentlich nie etwas. Es geht gar nicht nur um die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge, die beschleunigen den Prozess, vor dem wir gerade stehen. Nur in der Zeit danach, wenn die Babyboomer dann langsam wieder absterben, das tun sie nämlich, macht sich dann bemerkbar, dass das Hauptproblem unserer Rentenfinanzierung die stark gesunkenen Geburtenzahlen seit Mitte der 70er Jahre sind. Und das verändert eben unsere Altersstruktur heute, trotz viel Zuwanderung und trotz der Tatsache, dass viel mehr von den Personen im mittleren Alter heute erwerbstätig sind, gerade auch bei den Frauen, als das früher der Fall war. Aber an dieser demografischen Unproportioniertheit, Unausgewogenheit unserer Struktur wird sich eben auf lange Sicht überhaupt nichts ändern.
Welche Gruppen sind denn die größten Verlierer, Herr Professor Werding? Frauen, Selbstständige, Geringverdiener?
Und die Beitragssätze belasten ja alle gleich, führen dazu, dass immer ein relativ hoher Prozentsatz des jeweiligen Brutto abgegeben werden muss ans Rentensystem. Unser Rentensystem verteilt dann ja auch auf der Leistungsseite bisher kaum. Da gibt es ein paar Elemente des sozialen Ausgleichs. Genau dafür zahlt der Bund dann ja auch relativ hohe Mittel an die Rentenversicherung. Die Idee ist, das soll nicht die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler belasten, sondern der Bund kommt eben dafür auf, wenn er hier dem Rentenversicherungssystem zusätzliche Mittel des sozialen Ausgleichs noch anhängt. Und das heißt also, auch auf der Leistungsseite wird es keine explizite Verlierergruppe oder Gewinnergruppe geben. Es kriegen dann alle eben gleichmäßig weniger, wenn unter dem geltenden Recht das Sicherungsniveau langsam aber sicher absinkt. Nur, das ist natürlich für Bezieher niedriger Einkommen sehr viel schwieriger zu ertragen, sowohl die Beitragsbelastung als auch die relativ niedrigen Renten, die nachher rauskommen. Plus, wir haben schon über ergänzende Vorsorge gesprochen, das fällt natürlich auch denen, die im Erwerbsleben niedrige Einkommen haben, viel, viel schwerer als Personen mit mittleren oder mit höheren.
Welche Rolle spielen die versicherungsfremden Leistungen oder nicht beitragsgedeckten Leistungen bei den Defiziten, die wir heute haben. Michael Reinhardt hatte eben gesagt, rund 120 Milliarden Euro kommen heute schon aus dem Bundeshaushalt, ja, immerhin etwa ein Drittel des Bundeshaushaltes. Welche Rolle spielen heute und in Zukunft diese eigentlich versicherungsfremden Leistungen?
Ja, da muss man eigentlich sagen, genau die Tatsache, dass der Bund hier einen wirklich auf den ersten Blick horrenden Betrag jedes Jahr ans Rentensystem gibt, was die Beweglichkeit im Bundeshaushalt natürlich massiv einschränkt und die Frage aufwirft, Investitionen in Infrastruktur, Bildungsausgaben, haben wir dafür eigentlich überall die Mittel verfügbar? Genau die Tatsache sorgt aber dafür, dass gegenüber dem Rentensystem da eigentlich heute kein ungedeckter Betrag mehr. Es gibt verschiedene Berechnungen dazu, wie hoch diese nicht beitragsbezogenen Leistungen wirklich sind. Aber nach der sehr langjährig schon eingehaltenen Definition zahlt der Bund sogar etwas mehr, subventioniert, wenn Sie so wollen, das Rentensystem sogar leicht. Nach einer alternativen Definition, wo man dann diese nicht beitragsbezogenen Leistungen ein bisschen breiter definiert, zahlt er noch etwas zu wenig. Da kann man jetzt hin und her streiten, so einen ganz klaren Maßstab dafür, was ist versicherungsfremd, was ist beitragsbezogen oder nicht. Der lässt sich für das Rentensystem nicht geben. Aus meiner Sicht ist heute diese Thematik eigentlich durch. Was immer wieder mal angesprochen wird, ist die Tatsache, dass in der länger zurückliegenden Vergangenheit, so in den 80er, 90er Jahren, der Bund tatsächlich wesentlich weniger an das Rentensystem gezahlt hat, als zur Deckung solcher Leistungen erforderlich gewesen wäre. Da gibt es dann also Leute, die sagen, im Grunde müsste der Bund das heute nachzahlen. Und dann wären auch die Rentenfinanzen saniert. Das ist Unsinn. Das verstößt nämlich gegen die Umlagelogik unseres Systems. Auf das Geld hätte man damals aufpassen müssen. Dann hätte man es entweder ordentlich für Renten ausgeben können oder man hätte entsprechend niedrigere Beitragssätze gehabt. Aber in jedem Fall wäre nach wie vor dann eben kein Geld aus dieser Zeit mehr da. Unser System spart ja gar nichts an, sondern sammelt immer laufende Beiträge ein plus Steuermittel und schüttet die als Renten aus. Heute ist das Problem also durch mit diesen versicherungsfremden Leistungen. In der Vergangenheit war es eines, aber daraus kann man heute leider keinen Nektar mehr saugen. Vor allem müssten ja eigentlich dann die heutigen Steuerzahler das Geld nachzahlen. Also im Grunde müssten junge Leute für die Expansion des Sozialsystems in den 70er Jahren heute aufkommen, wenn man das dem Rentensystem zurückgeben sollte. Das ist also im Grunde wirklich völlig unstimmig.
Eine zunehmende Herausforderung stellt ja auch die Altersarmut dar. Besonders betroffen sind Frauen und Hochbetagte. Im Jahr 2023 galten 18,1% der Menschen ab 65 Jahren in Deutschland als armutsgefährdet. Welche Maßnahmen sind denn aus Ihrer Sicht erforderlich, um die finanzielle Sicherheit im Alter für alle zu gewährleisten, auch in Zukunft?
Das ist ein wirklich spannendes Thema, das in der öffentlichen Diskussion aber doch auch zu ernst genommen wird. Gerade weil es dann zur Blockade wird gegen die Frage, was kann man denn an Reformen tun? Es ist tatsächlich so, Altersarmut oder Altersarmutsrisiken, die man auf unterschiedliche Weise messen kann, sind in der Vergangenheit größer geworden. Noch vor 10 Jahren hatten Personen im Rentenalter ein unterdurchschnittliches Armutsrisiko. Mittlerweile sind sie wirklich nah beim Durchschnitt. Erst heute hat das Statistische Bundesamt da neue Zahlen zu veröffentlicht. Aber für die weitere Entwicklung, und auch dazu gibt es neue Berechnungen, kann man da eigentlich jetzt nicht Entwarnung geben. Es wird Altersarmut geben, aber die wird nicht immer weiter ansteigen. Die Zahl der Betroffenen wird höher sein in 10 Jahren, einfach weil es viel mehr Rentner gibt. Aber die Quote, der Anteil, der sollte eigentlich nicht weiter steigen, aus einer ganzen Reihe von Gründen, die mit jüngeren Rentenreformen auch zu tun haben. Dem Ausbau der Mütterrente, der finanziell für das System eigentlich problematisch ist, aber tatsächlich einen Personenkreis trifft, nämlich Mütter mit relativ wenig Erwerbsbiografie von Kindern, die vor 92 geboren wurden. Dann haben wir die Grundrente neuerdings, also so Zuschläge für langjährig Versicherte mit geringen Leistungsansprüchen. All das trägt eigentlich dazu bei, dass sich, wie gesagt, die Altersarmutsrisiken in Zukunft nicht weiter ausbreiten. Da gibt es relativ aktuelle Berechnungen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Experten auf dem Gebiet sind und eigentlich ganz gern auf steigende Risiken hinweisen würden, so was ihre Einstellung zu Rentenreformen betrifft, und das aber unter dem jetzt geltenden Recht im Grunde nicht mehr tut.
Wäre denn nicht auch oder wären nicht andere Systeme der Grundsicherung besser geeignet, Altersarmut einzugrenzen oder zu vermindern, als das über höhere Rentenniveaus zu tun? Das ist ja dann doch sehr, sehr unspezifisch. Die Streuverluste werden dann ja schnell sehr groß. Ist das der richtige Ansatz?
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis und das ist auch der Grund, weshalb ich eben sagte, man sollte sich so durch die Diskussion über Altersarmut im Grunde nicht daran hindern lassen, Rentenreformen durchzuziehen. Denn unser Rentensystem ist tatsächlich nicht darauf angelegt, Altersarmut direkt zu bekämpfen, weil wir da im Rentensystem nicht umverteilen. Vor allem aber auch, weil das Rentensystem ja von den Alterseinkommen der Menschen immer nur einen Bruchteil sieht. Also bei vielen ist es tatsächlich im Wesentlichen die lebenslang erworbene gesetzliche Rente. Das ist tatsächlich ein zentraler Baustein der Alterseinkommen. Aber alle anderen Einkommensquellen, die es eventuell auch noch gibt, sind der Rentenversicherung zum Beispiel unbekannt. Und dann gibt es sehr viele gemischte Biografien von Personen, die dann eine sehr, sehr kleine gesetzliche Rente bekommen, aber weil sie selbstständig geworden sind, weil sie Beamte geworden sind, eben aus anderen Quellen auch noch Alterseinkommen beziehen. Und darum ist im Grunde die Grundsicherung im Alter das Instrument, das wir in Deutschland haben, um über alle Einkommensquellen hinweg mal zu gucken, wem geht es da wirklich schlecht. Und dann auch einen entsprechenden Ausgleich vorzunehmen, im Sinne Grundsicherung gewährleisten und dabei, und das ist schon ein Punkt, über den man nachdenken kann, vielleicht auch noch auf so einen gewissen Abstand nachher zu achten zwischen denen, die kleine Rentenansprüche haben und denen, die gar nichts haben, weil sie entsprechend nicht vorgesorgt haben, nicht wirklich erwerbstätig gewesen sind. Und diese Diskussion, die haben wir in der letzten Legislaturperiode, also vor 4 Jahren und noch weiter zurück, sehr intensiv geführt, als dann die Grundrente eingeführt wurde. Die hätte man eigentlich gut in die Richtung bringen können, dass man sagt, wir machen Freibeträge für gesetzliche Renten in der Grundsicherung. So 200 Euro kann man auf jeden Fall behalten, die werden nicht angerechnet, sodass man, obwohl man Beiträge gezahlt hat, dann nachher bedürftig geworden ist. Das würde nämlich auch die verfassungsmäßige Rechtfertigung des Rentensystems im Grunde stärken, weil wenn die Überlappung zu groß wird zwischen niedrigen Renten und Grundsicherungsbezug, dann stellt sich ja die Frage, warum gibt es überhaupt dieses Sondersystem mit Mitgliedschaftspflichten, Beitragspflichten und so weiter, wenn es bei einem nennenswerten Prozentsatz der Bevölkerung nicht mal verhindern kann, dass sie altersarm werden. Das wäre die saubere Lösung. Stattdessen hat man eben diese Grundrente gewählt, musste dann sehr, sehr viel Geld dafür aufwenden, Informationen zur Rentenversicherung zu leiten, also einen Abgleich im Grunde mit den Steuerstatistiken herzustellen. Ja, diese Grundrente, die bringt im Grunde den Beziehern so im Jahr ungefähr 1 Milliarde, aber sie hat 600 Millionen gekostet in der Einrichtung. Das ist ein völlig krasses Verhältnis von Verwaltungskosten und Leistungen. Das hätte man leicht vermeiden können. Also da ist die Grundsicherung im Grunde der bessere Ort und zwar auch einer, der sogar noch für ja so ein Element der Leistungsgerechtigkeit mit diesem Abstand zwischen Renten einerseits, auch niedrigen Renten einerseits und Grundsicherung pur dann herstellen könnte.
Wenn man mit Geringverdienern spricht, dann hört man sehr oft die Sorge bei ihnen, dass in Zukunft Rentenkürzungen drohen könnten. Ist das erforderlich oder ist das eine denkbare Lösung überhaupt?
Es gibt eine einfache Antwort drauf. Unser geltendes Recht schließt Rentenkürzungen in dem Sinne, die wirklich Kürzungen wären, aus. Wir haben für jeden, der ins Rentensystem eingeht, zunächst mal eine Feststellung darüber, wie viel Entgeltpunkte man erworben hat. Das bildet also die Versicherungsbiografie dann ab, basiert auf den Beiträgen, den Einkommen, den beitragspflichtigen Einkommen, die man gehabt hat. Und für jeden Entgeltpunkt gibt es dann einen bestimmten Rentenbetrag pro Monat. Und dieser aktuelle Rentenwert, der darf nicht sinken. Ja, der wird jedes Jahr zum 1. Juli angepasst und diese Anpassungen dürfen nie negativ sein. Wenn die Formel, mit der man diese Anpassung berechnet, da spielen Lohnsteigerungen eine Rolle, aber dann auch Anhebung des Beitragssatzes, die demografische Struktur der Versicherten, das ist der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor, den wir seit 2005 an der Stelle drin haben, um so eine automatische Stabilisierung für die demografischen Probleme dahin zu bekommen. Wenn diese Formel einen negativen Anpassungswert auswerfen würde, dann bleibt die Rente so, wie sie ist. Und in späteren Jahren, wenn sie wieder steigt, werden diese Steigerungen dann eventuell gedämpft. Also Rentenkürzungen in diesem Sinne kann es gar nicht geben. Was, glaube ich, sehr viele Leute vor Augen haben, ist so der Gedanke, das Sicherungsniveau des Rentensystems, das kann sinken. Und das wird dann als, es wird befürchtet, dass das eine Kürzung sei. Es bedeutet aber eigentlich nur, dass die Renten in einem Jahr langsamer steigen als die Löhne der Versicherten. Also in diesem direkten Vergleich, was verdienen die einzelnen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler mehr im Durchschnitt und wie steigen die Renten an? In diesem Vergleich schneiden die Renten dann eben schwächer ab, aber das muss unter Umständen genau deswegen sein, weil auf die steigenden Löhne höhere Beitragssätze draufkommen. Oder weil eben die zahlenmäßigen Relationen zwischen Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern auf der einen Seite und Rentnerinnen und Rentnern auf der anderen Seite sich so verschlechtert, dass man sagt, wir können nicht den gesamten Zuwachs an beitragspflichtiger Lohnsumme weitergeben an die einzelnen Rentner, sondern wir müssen das weiter verteilen. Und dann ist die Wachstumsrate, die Steigerungsrate, der Anpassungssatz, der ist niedriger als bei den Löhnen.
Das bedeutet, eine Fixierung auf das Rentenniveau von 48% ist nicht in Stein gemeißelt.
Das ist ja der Plan dann gewesen, der SPD insbesondere, aber auch Rot-Grün hätten das gemeinsam gern gemacht und die FDP war da misstrauisch in der vergangenen Legislaturperiode. Daran ist jetzt die Koalition nicht zerbrochen. Die ist zerbrochen am Streit über den Bundeshaushalt 25. Aber die Spannungen gerade innerhalb der FDP da mitzumachen waren schon sehr, sehr groß. Und jetzt im Wahlkampf steht die SPD also eindeutig wieder für diese Fixierung des Sicherungsniveaus bei 48%. Das würde eben bedeuten, dass wir diesen Nachhaltigkeitsfaktor, diese automatische Rückkopplung zwischen Demografie einerseits und Rentenanpassung andererseits außer Kraft setzen. Und das wäre für die zukünftigen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler eine extrem teure Sache. In dem Maße, wie nämlich das Sicherungsniveau, 48% ist es jetzt, das ist eine Zahl, die schwer zu interpretieren ist. Es klingt so, als würde man weniger als die Hälfte kriegen von dem, was man verdient hat. Der Bezug ist eigentlich gar nicht richtig, weil es immer um den Vergleich zwischen den jetzigen Entgelten der Aktiven und dann eben der standardisierten Rente von jemand, der vollzeiterwerbstätig war, geht. Aber die Zahl verrät immerhin zu Recht, der Anteil ist nicht sonderlich hoch. Und wenn das Sicherungsniveau zurückgeht, bedeutet es eben auch, die Renten steigen langsamer als die Löhne. Das ist als Wahrnehmung dann alles richtig. Nur wenn wir das fixieren, dann findet eben dieser automatische Ausgleich zwischen Jung und Alt, der in der Anpassungsformel von 2005 drin war. Und überhaupt haben wir in dieser Zeit Anfang der Nullerjahre mehrere Einzelreformschritte getan, die zusammengenommen wirklich sowas wie eine taugliche Reformstrategie zur Bewältigung der demografischen Alterung gewesen wären. Ja, also dieses Element wird dann rausgenommen. Was die Politik ja auch nicht weiterverfolgen will, ist, was man damals angefangen hat, eine schrittweise Heraufsetzung der Regelaltersgrenze. Das war damals sehr umstritten, dann hat man sich geeinigt, wir ziehen das Rentenalter von damals 65 auf 67 Jahre bis 2031 hoch. Die Lebenserwartung hört aber dann nicht auf zu steigen und die steigende Lebenserwartung ist neben den gesunkenen Geburtenzahlen ja so der zweite wesentliche Faktor, der unser Umlagerentensystem da unter Druck setzt. Und deswegen wäre es auch gut, wir würden nach 2031, wenn die 67 erreicht sind, die Regelaltersgrenze langsam weiter anpassen und zwar idealerweise gar nicht so starr, wie man es jetzt macht. Ja, wir haben die Anhebung jetzt auf 67 durchgezogen, obwohl die Lebenserwartung stagniert hat, sogar leicht zurückgegangen ist in der Covid-19-Phase. Also alle Experten und Expertinnen sprechen eigentlich von so einer Anbindung an die steigende Lebenserwartung und zwar auch gar nicht eins zu eins, sondern nur so teilweise. Zwei Drittel der steigenden Lebenserwartung sollte eigentlich die Regelaltersgrenze immer mitziehen. Dann hat man praktisch, wenn die Lebenserwartung um ein Jahr steigt, muss man 8 Monate länger arbeiten, aber auch die Rentenlaufzeit verlängert sich um 4 Monate. Und damit bleibt im Grunde so das Verhältnis zwischen Länge der Erwerbsphase, ungefähr 40 Jahre jetzt, und Länge der Rentenphase, das sind ungefähr 20 Jahre jetzt, das bleibt dann unverändert. Ja, das ist also eine Neutralisierung im Grunde des Drucks, der aus der steigenden Lebenserwartung kommt. Und ich komme gerade drauf aus folgendem Grunde, das ist so der zweite Reformschritt gewesen, den man Anfang der Nullerjahre dann auf die Schiene gehoben hat und den man jetzt fortsetzen könnte, von dem die Politik aber steif und fest sagt, machen wir nicht. Alle politischen Parteien gehen in Bundestagswahlen mit der Ansage, nein, keine weiteren Anhebungen der Regelaltersgrenze. Was dann übrig bleibt, ist eben, dass die Jüngeren entsprechend stärker steigende Beitragssätze zahlen müssen und daneben auch noch ergänzend sparen sollen, was ja viele von den Älteren gar nicht in dem Maße mussten, weil ihr Sicherungsniveau noch besser aussah oder zumindest nicht gemacht haben. Und das bringt im Grunde eine Unwucht in das Verhältnis der Generationen, die an unserem Rentensystem nun mal irgendwie alle mitstrecken müssen.
An der Stelle passt vielleicht eine Frage, die mir eine Bekannte vorhin noch mit auf den Weg gegeben hat, mit der ich darüber gesprochen habe, dass wir heute den Podcast gemeinsam aufnehmen. Ist denn aus Ihrer Sicht die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren gefährdet?
Diese Regelung nach 35 Versicherungsjahren, da kann man ja früher in Rente gehen als bei der Regelaltersgrenze, muss dann halt mit Abschlägen rechnen. Das ist nicht gefährdet. Das halte ich auch für eine wichtige Regelung, weil die individuellen Situationen unterschiedlich sind, Menschen Wahlmöglichkeiten haben können, auch bei Regelaltersgrenze. Das ist ein Orientierungswert dafür, ab wann man die Rente in voller Höhe kriegt und für die verbleibende Laufzeit, dass man die auch ein, zwei, wenn man sich's leisten kann, sogar mehr Jahre nach vorne zieht, dafür aber in Kauf nimmt, dass die Rente im Monat entsprechend kleiner wird, weil
Preis,
sie ja viele Monate mehr läuft. Das halte ich für richtig und wichtig und darüber wird auch gar nicht ernsthaft gestritten. Worüber gestritten wird, ist die Rente, die man nach 45 Beitragsjahren bekommen kann, also Rente ja für besonders langjährig Versicherte, abschlagsfrei dann eben, die im Volksmund, also als Rente ab 63 mal eingeführt worden ist. Damals war nämlich auch die Altersgrenze, ab der das ging, dann tatsächlich schon 63. Die ist mittlerweile auf 64 gestiegen. Das heißt also, man kann tatsächlich jetzt erst mit sogar 64 Jahren ein paar Monate, aber dann kann man abschlagsfrei in Rente gehen, wenn man 45 Jahre Beiträge gezahlt hat. Und darüber wird diskutiert, ob das eigentlich fair ist, ob das in Ordnung ist. Da wäre auch ich zum Beispiel, begründe ich Ihnen gern, der Meinung, das sollte man eigentlich abschaffen.
Vielleicht nennen Sie Ihre Gründe?
Ja, das ist uns ja mal politisch im Grunde verkauft worden als Härtefallregelung für Menschen, die echt nicht mehr können. Die nach vielen, vielen Jahren harter körperlicher Arbeit eben einfach am Rande sind, zwar nicht formell.
Der Dachdecker.
Der Dachdecker zum Beispiel, das ist so eine Figur, die da gern zitiert wurde. Und die Daten sprechen eben eine ganz andere Sprache. Wir haben also bei den Altersgruppen, die jetzt so in die Nähe des gesetzlichen Rentenalters kommen, offenbar relativ viele Leute dabei, die relativ früh angefangen haben zu arbeiten, aber deswegen gar nicht hart körperlich gearbeitet haben, sondern halt 45 Jahre bürotätig waren, wichtige Arbeit gemacht haben, alles kein Problem, aber die sind, und das kann man zeigen, nicht nur wegen dieser langen Erwerbsphase mit überwiegend auch relativ guten Entgelten, haben die relativ hohe Rentenansprüche, sondern die Gruppe, die jetzt diese Rente für besonders langjährig versichert in Anspruch nimmt, die ist auch überdurchschnittlich gesund. Und das heißt, von mir aus können die gerne in Rente gehen, aber bitte nicht mehr abschlagsfrei. Dazu gibt es sozialpolitisch, rentenpolitisch eigentlich keine guten Gründe.
Weil auch die Lebenszeit sich verlängert und damit das Ungleichgewicht verstärkt wird, wenn man frühzeitig keine Beiträge mehr leistet, abschlagsfrei in Rente geht und länger lebt, würde ich so zusammenfassen.
Ich würde vielleicht noch eins hinterher schieben wollen. Unsere Begriffe sind da vielleicht auch einfach nicht besonders schön. Nicht das Wort Abschlag, das klingt ja irgendwie nach einer Strafaktion. Ja. Das würde man weniger rauskriegen, weil man jetzt früher in Rente geht, als man eigentlich sollte oder so. Nein, ich habe es eben schon versucht anzudeuten. Das ist eine versicherungsmathematische Umrechnung und die ist in Deutschland sogar eigentlich zu großzügig, also doch nicht so ganz versicherungsmathematisch. Das ist eine Umrechnung der erworbenen Rentenansprüche von der Regelaltersgrenze auf die vorgezogene. Altersgrenze, die man reingeht. Im Grunde kriegt man also dann pro Monat weniger raus, damit man über die Jahre, die man insgesamt in Rente ist, nachher doch wieder genau das rauskriegt, was man als Anspruch erworben hatte. Das ist die Funktion der Abschläge und die würde ich auch bei Personen, die jetzt nicht irgendwie körperlich beeinträchtigt sind oder so, im Grunde verlangen. Das heißt also, dieser bisherige abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren, wenn man sie überhaupt fortsetzt, beschränken auf Personen, die tatsächlich erkennbar körperliche Beeinträchtigungen haben oder ein Vorschlag, den wir im Rahmen Sachverständigenrat auch diskutiert hatten, einfach das Ganze auf jeden Fall mal einschränken auf Leute, die pro Jahr weniger als einen halben Entgeltpunkt, also die einfach stark unterdurchschnittlich verdient haben, weil man dann vielleicht aus der Gesundheitsprüfung rauskommt, trotzdem viel näher an dieser Zielgruppe ist und gleichzeitig auch noch eine Gruppe damit trifft, die, da gibt es Anzeichen für, möglicherweise auch eine kürzere Lebenserwartung hat als der Durchschnitt.
Für mich nochmal nachvollziehen, wenn wir beim Renteneintrittsalter bleiben, also keine Anpassung vornehmen, entsprechend der Lebenserwartung, dann würde das dazu führen, dass die Beiträge stärker steigen, als Sie es am Anfang gesagt haben. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz klar. Denn was dann passiert, ist Folgendes. Wir haben selbst bei den momentan etwas gedämpfteren Annahmen des Statistischen Bundesamtes über die zukünftige Entwicklung der Lebenserwartung im Grunde so alle 10 Jahre mindestens ein Jahr mehr an Lebenserwartung. Das heißt, wenn die durchschnittliche Rentenlaufzeit heute 20 Jahre ist, dann ist sie in 10 Jahren 21 Jahre, 10 Jahre später 22 Jahre. Und wenn man das nicht irgendwie mithält bei der Regelaltersgrenze, bedeutet das einfach, es sind immer mehr Personen, die dann in Rente sind, weil bei unverändertem Alter reingegangen und entsprechend länger leben. Und das belastet eben dann die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler umso mehr.
Und noch eine Nachfrage. Die Anhebung der Renten, die ja gegenwärtig der Lohnentwicklung folgt. Sie haben dazu eine klare Meinung auch schon immer wieder geäußert. Es gäbe unterschiedliche Ansatzpunkte. Einmal, Sie hatten schon gesagt, der Inflation folgen. Und der andere Punkt war auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Herr Werding, dass Sie sagen, man könnte ja durchaus auch bei höheren Renten mit anderen Steigerungsraten arbeiten als bei sehr kleinen Renten, wo es tatsächlich wo wir sehr stark im prekären Bereich sind.
Da sind wir mitten im Grunde ja im Jahresgutachten des Sachverständigenrates von 2023/24, das wir also im Herbst vor fast anderthalb Jahren vorgelegt haben. Dort haben wir uns ausführlich mit der Alterssicherung beschäftigt und haben nach unserer Problemanalyse, also Entwicklung der Demografie und so weiter, dann erst auf Dinge hingewiesen, die wir im Grunde jetzt schon besprochen haben, nämlich was die Ursachen dieser demografischen Probleme sind, gesunkene Geburtenzahlen, steigende Lebenserwartung. Dann haben wir gesagt, okay, für beides gibt es im Grunde ursachengerechte Reformmöglichkeiten im Rentensystem, für die Lebenserwartung eben eine Anpassung der Regelaltersgrenze. Für gesunkene Geburtenzahlen gibt es in der Umlagerente selber eigentlich keine passende Stellschraube, sondern dann muss man eben in unserem Mehrsäulensystem mehr auf Kapitaldeckung, ergänzende Vorsorge in der zweiten Säule, also durch Betriebsrenten, oder in der dritten Säule durch private Vorsorge setzen. Das waren so die ganz großen Dinge, von denen wir gesagt haben, eigentlich sind das glasklare, schlüssige Empfehlungen. Ärgerlicherweise beide in der Öffentlichkeit, alles andere als beliebt. Ja, Anpassung der Regelaltersgrenze. Die Politik sagt, machen wir nicht. Und die Wähler sind glücklich, weil sie vielleicht auch nicht drüber nachdenken, was das, wenn nicht für sie selber, dann für ihre Kinder bedeutet. Und ergänzende Kapitaldeckung, da kriegt man dann so Stichworte wie Casino-Rente, Zockerei und so. Also das sind beides schon heikle Vorschläge, aber eigentlich sind es wirklich so die No-Brainer der Rentendiskussion. Nur, und das ist dann eben der nächste Schritt gewesen in seinem Jahresgutachten, das reicht für die nächsten 10 Jahre im Grunde noch nicht aus. Denn da kommt dieser beschleunigte Alterungsprozess durch die Renteneintritte der Babyboomer. Darauf haben wir uns insgesamt nicht gut vorbereitet. Die Politik hat das, ich will nicht sagen, totgeschwiegen, aber sie hat zumindest in den letzten 10 Jahren auch noch Geschenke verteilt im Rentensystem. Also zum Beispiel die abschlagsfreie frühere Rente eingeführt, Mütterrenten ausgebaut und so, wissend, dass das in der schwierigen Phase, die jetzt beginnt und bis 2035 reicht, einfach zusätzliche Belastung ins Rentensystem reinträgt. Und deshalb müssen wir also neben den einfachen Dingen, Regelaltersgrenze und mehr sparen, auch noch irgendwie an die Anpassung der Renten rangehen. Und da hat der Sachverständigenrat jetzt gar keine klare Empfehlung gemacht, sondern 3 Möglichkeiten nebeneinander gestellt, die alle Beiträge leisten können und unterschiedliche Personengruppen belasten. Wir könnten einmal an den Nachhaltigkeitsfaktor rangehen, den es schon gibt für die Lastenteilung zwischen Jung und Alt und der momentan eigentlich noch einen größeren Teil der Last bei den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern lässt. Das könnte man also verstärken und wirklich sagen, wir spielen ja auf eine hälftige Lastenteilung. Wir dämpfen also die jährlichen Rentenanpassungen noch stärker als bisher, wenn die Demografie sich ungünstig entwickelt, was sie ja tun wird. Das belastet dann vor allem Bezieher niedriger Renten. Da kommen eben mehr Personen so in diesen Graubereich zwischen niedriger Rente und Grundsicherung und so weiter. Und eine zweite Möglichkeit, die man deshalb vielleicht auch sehr ernsthaft prüfen sollte. Wir passen bisher die Renten tatsächlich im Kern nach der Lohnentwicklung an, dann mit Korrekturfaktoren für Beitragssatzanhebung und Demografie. Man könnte sich stattdessen vorstellen, dass wir die Renten, nachdem sie einmal zugemessen worden sind auf x Euro im Monat, in den Folgejahren nur noch an die Inflation anpassen. Und das sollte normalerweise bedeuten, wenn die Löhne schneller steigen als die Preise, was sie typischerweise eigentlich tun sollten, auch wenn das nicht immer garantiert ist, dass wir dadurch Ausgaben einsparen, also den zukünftigen Ausgabenanstieg, so rum läuft das, dann im Grunde dämpfen. Vor allem hätte es noch den Nebeneffekt, dass wir bei der Rentenberechnung beim Zugang großzügiger sein könnten als bisher, weil danach ja dieser Spielraum entsteht, durch ja rein inflationsorientierte Rentenanpassung eben trotzdem Mittel einzusparen. Das belastet dann vor allem Personen, die sehr, sehr lange in Rente sind. Personen mit sehr hoher Lebenserwartung. Weil wenn man eine höhere Rente kriegt als unter dem geltenden Recht und dann 10 Jahre nur Inflationsausgleich hat und stirbt, und 10 Jahre heißt früh stirbt, dann hat man vielleicht sogar dieselbe Rente ausgezahlt bekommen wie im Vergleichsfall unter dem geltenden Recht. Wenn man aber weiterhin 20 Jahre oder sogar noch länger lebt, dann führt diese ständige Inflationsanpassung dazu, dass die individuelle Rente tatsächlich deutlich zurückbleibt hinter den Einkommen der Aktiven. Die Kaufkraft ist gewährleistet, aber so zusätzliche Spielräume gleichsam entstehen nicht mehr. Und dann kann man noch fragen, wer sind die Personen mit der besonders langen Lebenserwartung? Es sind zu einem hohen Teil einkommensstärkere, besser gebildete. Das sind genau auch Gründe, weshalb man länger lebt. Zumindest trägt es dazu bei. Aber trotzdem kann es natürlich auch andere Personen drunter geben, die dann wirklich auch in diesem Fall unter die Armutsgrenze geraten. Das heißt, sehr zielgenau im Hinblick auf Vermeidung von Altersarmut ist das auch noch nicht, obwohl es, glaube ich, besser wäre, leichter, auch politisch leichter umzusetzen, als unsere erste Idee, den Nachhaltigkeitsfaktor zu verstärken. Und dann haben wir noch als dritte Möglichkeit daneben gestellt, etwas zu tun, was wir im Rentenrecht bisher überhaupt nicht tun, nämlich höhere Renten tatsächlich langsamer anpassen, schwächer anpassen als niedrige und also unterdurchschnittliche und bis durchschnittliche Renten. Das wäre ein neues Element, das wäre so eine Art Solidaritätsaktion unter den Rentenbeziehenden. Es hieße, wir verteilen zwischen den Älteren, damit wir nicht so stark zwischen den Jungen und den Alten umverteilen müssen. Mhm. Und auch das mein Gott, die Verlierer davon sind dann natürlich Personen, die eigentlich eine vergleichsweise hohe gesetzliche Rente zu erwarten gehabt hätten. Die müssen dann Abstriche machen. Und auch das ist jetzt wieder eine Personengruppe, die wahrscheinlich einkommensbildungsmäßig eher besser gestellt ist, auch eher ergänzende Vorsorge hat. Aber trotzdem ist es natürlich nicht der Idealfall einer Umverteilung, wo man sagt, dann müssten wir auch Personen einbeziehen, die hohe Einkommen haben außerhalb des Rentensystems. Das ist so ein bisschen die Schwäche bei diesem Vorschlag. Der Punkt auch, wo wir uns viel Kritik eingehandelt haben.
Professor Wehrling, warum erhöhen wir die Finanzierungsbasis nicht endlich dadurch, indem wir Beamte und Selbstständige einbeziehen? Keine Partei wagt sich an dieses Thema heran.
Da gibt es einen wichtigen Unterschied erstmal zwischen den Gruppen der Selbstständigen einerseits und der Beamten andererseits. Also für die Selbstständigen, und zwar genau genommen für solche Selbstständige, die nicht bereits in einer obligatorischen Altersvorsorge stecken. Ja, wir haben ja auch für manche selbstständigen Gruppen eine obligatorische Vorsorge, berufsständische Versorgungswerke, die wären da außen vor. Aber für alle anderen wird schon seit mindestens 2 Legislaturperioden sehr konkret darüber gesprochen, dass man sie eigentlich Pflicht absichern will. Und der politische Streit ging dann immer darum, muss das in der gesetzlichen Rente passieren oder lässt man ihnen auch Wahlmöglichkeiten, gerade denen, die das ja vielleicht sogar schon tun, sich auch anderweitig abzusichern. Daran ist bisher die Umsetzung gescheitert, aber im Prinzip der Plan ist klar und der hat auch sozialpolitisch durchaus was für sich, denn unter diesen Selbstständigen, da gibt es viele Solo-Selbstständige, die müssen zwar heute bestimmte Kriterien erfüllen, damit man feststellen kann, die sind nicht scheinselbstständig, die sind wirklich selbstständig, die arbeiten für verschiedene Auftraggeber, soweit alles in Ordnung, aber teilweise sind die eben doch in sehr umkämpften Märkten tätig, wo, wenn keine Vorschrift da ist, dass jeder irgendwie auch für die Altersvorsorge was beiseite legen muss, das offenbar in deren Verkaufspreisen nicht durchzusetzen ist. Das heißt, man schützt die im Grunde, wenn man sie alle zwingt, in eine Altersvorsorge einzuzahlen, in die gesetzliche Rente oder in eine alternative Versorgung, weil dann alle auch im Wettbewerb miteinander diese Kosten einkalkulieren müssen und tatsächlich die Leistung, die sie erbringen, für die Kunden und Kundinnen dann vielleicht ein bisschen teurer werden. Das ist soweit schlüssig. Und der politische Wille ist auch annähernd da, nur irgendwie ist das noch nicht zum Tragen gekommen. Damit macht man bloß für die Rentenfinanzen noch nicht viel besser, denn das sind jetzt überwiegend eher einkommensschwache Personen. Wie genau man da die Beiträge festlegt in Abhängigkeit von ihren selbstständigen Einkünften, das wird man schon hinkriegen. Aber da kommen nicht viele zusätzliche Beiträge rein. Und zeitversetzt, 30, 40 Jahre später, haben die natürlich auch zusätzliche Ansprüche. Also im Grunde ist das ein Stück weit schon auch nur temporär irgendwie, wenn überhaupt, eine Entlastung für die Rentenfinanzen. Auf Dauer sicherlich nicht. Bei den Beamten liegen die Dinge anders. Da fürchte ich, das, was Sie in Ihrer Frage schon angedeutet haben, dass es tatsächlich sehr schwer wird, politisch sehr schwer wird, daran zu kommen. Im Prinzip sollte man das aber tun. Und auch damit hat sich der Sachverständigenrat in diesem Kapitel über Altersvorsorge intensiv beschäftigt. Warum sollte man das tun? A, die Vorsorge für die Beamtenversorgung durch irgendwelche Rücklagen ist extrem schwach. Ja, Bund und Länder haben da alle ein bisschen was getan, aber manche dann auch die Rücklagen wieder aufgelöst. Und die relativ hohen Versorgungsansprüche der Beamtinnen und Beamten dann in den nächsten 10, 20 Jahren zu finanzieren, das wird vor allem für die Bundesländer ein ziemlicher Kraftakt. Das muss im Grunde aus laufenden Steuermitteln dann geleistet werden und führt zu enormen Engpässen. Besser wäre es also, man würde seitens des Staates dafür während der aktiven Phase Mittel beiseite legen, entsprechende Rücklagen bilden. Das ist also der Grund, weshalb man hier auf jeden Fall ran sollte, die zukünftigen Versorgungslasten zu vermindern. Und ein zweiter Punkt ist, das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass es politisch wirklich schwer geworden ist, unser Rentensystem zu reformieren, wenn es daneben immer noch diese Beamtenversorgung gibt. Ja, irgendwie so der Seitenblick auf das, was die Beamten dann kriegen, der ist nicht in jedem Detail berechtigt. Also man kann eine gesetzliche Rente nicht 1:1 mit einer Beamtenpension vergleichen. Warum? Die Beamtenpension ist auch noch eine Betriebsrente. Das heißt, man muss also erstmal eine gesetzliche Rente nehmen plus durchaus, keine Ahnung, eine IG Metall oder eine Chemie-Zusatzversorgung, die es ja durchaus gibt. Denn auch Angestellte im öffentlichen Dienst bekommen alle noch neben der gesetzlichen Rente, in die sie einzahlen müssen, eine Betriebsrente von den jeweiligen Dienstherren. Also erstmal muss man das praktisch korrigieren und die meisten Beamtinnen und Beamte haben auch sehr, sehr lange Versicherungsbiografien. Also man muss selbst bei den Rentnern nochmal gucken, hat man da wirklich Leute, die mindestens 35, eher 45 Jahre eingezahlt haben, auch vergleichsweise gut qualifiziert sind. Und wenn man das nebeneinander legen würde, also eine hohe gesetzliche Rente plus betriebliche und dann die Beamtenversorgung daneben liegt, dann ist die Beamtenversorgung tatsächlich immer noch hoch. würde ich jederzeit einräumen, aber nicht mehr so gigantisch viel höher. Der Abstand ist nicht mehr so groß, wie das im geltenden Recht ist. Also auch das meinen wir im Sachverständigenrat, sollte man einfach bereinigen durch ein Reformkonzept, das wir dann vorgelegt haben, wo tatsächlich Beamtinnen und Beamte in Zukunft ins gesetzliche Rentensystem eingegliedert sind. Einfach komplette Transparenz, dann sieht man, das ist deren Rente. Und daneben kann es, muss es wahrscheinlich dann weiterhin auch noch irgendeine Betriebsrente geben, von der man dann fragen kann, wie viel Beamtenrecht, wie viel Alimentationsprinzip, das ist so der Grundsatz, nach dem Beamte im Alter versorgt werden sollen, muss dabei eigentlich noch gelten. Maßstäbe wie bisher, dann spart man nichts. Oder kann man da nicht auch ein bisschen Luft rauslassen? Zum Beispiel auch so, dass man sagt, im Grunde werden Beamte zumindest in vielen Bereichen während ihrer aktiven Dienstzeit genau genommen nicht so wahnsinnig gut bezahlt, verglichen mit ähnlich qualifizierten Angehörigen jetzt irgendwie von privaten Unternehmen. Dafür haben sie halt diese sehr großzügige Altersversorgung. Also das zum Beispiel so umschichten, dass man sagt, in der aktiven Phase wird der öffentliche Dienst, wird das Beamtentum konkurrenzfähiger, indem man da eher am Markt orientierte Entgelte zahlt. Dafür kann dann die Altersvorsorge nicht mehr so riesig ausfallen. Vor allem fällt dann auch dieser Teil weg, wo so unbestimmte Lasten für die öffentlichen Haushalte in die nächsten 30, 40 Jahre gebucht werden, wenn man jemanden verbeamtet. Ja, sondern man zahlt dann eher während der aktiven Phase konkurrenzfähige Löhne, bildet für die Betriebsrenten dann auch ordentliche Rückstellungen und hat am Ende dann also zumindest nicht mehr diese enorm hohen Kosten, erst wenn die Leute richtig alt sind und gar nicht mehr arbeiten. Also so diese Umstrukturierung des Systems, das hätten wir richtig und wichtig gefunden. Noch mit zwei Zusatzpunkten, die, glaube ich, bedeutsam sind. Zum einen hätten wir dann auch den Fehlanreiz beseitigt, im öffentlichen Dienst Leute zu Verbeamten, als Angestellte zu beschäftigen. Denn in der kurzen Frist ist das für die öffentliche Hand immer billiger. Für Beamten zahlt man keine Sozialversicherungsbeiträge. Die Lasten der Versorgung fallen erst in 30, 40 Jahren an. Und deswegen, gerade so im Bereich zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, da gibt es ja beides. Angestellte einerseits und auch Beamtinnen und Beamte. Und die Entscheidung fällt strukturell dann eben verzerrt zugunsten der Verbeamtung aus, wenn man das geltende Recht weiterhin zugrunde legt. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, so richtig sparen kann man bei der Beamtenversorgung in Zukunft natürlich nur dann, wenn man bei den Verbeamtungen insgesamt zurückhaltender wird als bisher. Auch das haben wir geschrieben. Man sollte sich eigentlich auf echte hoheitliche Funktionen konzentrieren. Polizei, Justiz, Militär, Finanzbeamtinnen und Beamte. Das sind so die Kernbereiche. Bei allen anderen ist eigentlich ein Fragezeichen dahinter zu machen, ob das überhaupt Beamtinnen und Beamte sein müssen. Und dann haben wir im Grunde ein faireres, ein Level Playing Field zwischen den beiden Systemen. Die zukünftigen Beamtinnen und Beamte sind sogar im Rentensystem, werden von jeder Reform 1:1 auch getroffen. Und damit komme ich zu Ihrer Ausgangsfrage, hilft das dem gesetzlichen Rentensystem finanziell?
Ja.
Und da ist die Antwort nein. Wie denn? Sie haben hier im Grunde dann zwei Systeme zusammengelegt, die beide nicht ordentlich vorfinanziert sind. Wo soll da Geld herkommen? Es ist tatsächlich denkbar im Übergang, dass man viele zusätzliche Beiträge hat für die neuen Beamtinnen und Beamte und wieder eigentlich den Effekt, den ich vorher bei den Selbstständigen schon erwähnt hatte, erst 30, 40 Jahre später müssen denen ja Leistungen gezahlt werden. Aber dieses Geld muss man trocken halten. Muss man im Grunde verfügbar halten für die Länder zum Abdecken der bisherigen Beamtenpensionen. Wenn man es da wegnimmt, hat man zwar Milliarden fürs Rentensystem, aber gleich große Finanzlöcher in den Haushalten der Länder und Gemeinden, die dann höhere Steuern brauchen. Und das ist kein sinnvoller Weg. Also drum haben wir das genau einmal durchgerechnet, wie man die Systeme auch an der Stelle sauber trennt und trotzdem dazu beiträgt, dass Beamtinnen und Beamte auf Dauer alle im Rentensystem sind und keine falschen Anreize mehr zur Verbeamtung bestehen.
Gerade das Rentensystem fordert ja auf, langfristig zu denken und nicht die kurzen Effekte zu betrachten. Herr Werding, wir müssen zum Ende kommen. Aber eine Frage würde ich gerne loswerden und wäre dankbar für eine konzentrierte Antwort auf die Frage Generationenkapital. Aktienrente ist ja eine wichtige Frage, wird auch heiß diskutiert. Eine kurze Einschätzung von Ihrer Seite.
Da gehen ein bisschen die Begriffe durcheinander. Also die FDP, um mal zum Wurzel zurückzugehen, ist vor dem letzten Wahlkampf mit dem Konzept einer Aktienrente angetreten, wo man in der ersten Säule wirklich Rücklagen gebildet hätte, die man am Aktienmarkt anlegt, um dadurch die individuellen Renten im Alter zu erhöhen. Hätte gut funktionieren können, das kann man aber natürlich genauso auch im Bereich der privaten Vorsorge machen oder wenn man entsprechende Formen der betrieblichen Vorsorge hat, die Anlagevorschriften so sind, dass man wirklich in Aktien gehen kann, die sich ja vergleichsweise gut verzinsen, also hohe Rendite bieten und deswegen, gerade wenn man spät dran ist mit ergänzender kapitalgedeckter Vorsorge, da hilfreich sind. da ist das, also jede der drei Säulen bietet die Möglichkeit, mit Aktien ergänzend gut vorzusorgen. Und das gehört im Grunde in unser Reformpaket rein des Sachverständigenrates, das Generationenkapital, das zuletzt Teil des Rentenpakets 2 war, das war allerdings was anderes. Das war der Gedanke, nicht wir bilden Rücklagen aus Beiträgen, sondern der Staat leiht der gesetzlichen Rentenversicherung Geld. Die Rente muss dafür auch Zinsen zahlen, aber halt niedrige Zinsen, wie sie für öffentliche Verschuldung mit der Bonität Deutschlands nun mal fällig sind, und versucht, diese Mittel dann am Aktienmarkt anzulegen, um da höhere Renditen zu gewinnen. Und dann sind diese höheren Renditen abzüglich der Zinsen unter Umständen zusätzlich verfügbar, um Renten zu finanzieren. Das sollten Sie als individueller Anleger nie tun, sich Geld leihen, um damit Aktien zu kaufen und zu hoffen, dass die sich besser entwickeln. Ob das ein Staat tun sollte, wenn man das genügend breit streut, sind die Risiken tatsächlich nicht gigantisch hoch und gibt es typischerweise tatsächlich auch eine gewisse Renditedifferenz zwischen den Aktienerträgen einerseits und den Zinsen, die man zahlen muss für das geliehene Geld. Aber eine ergiebige Finanzierungsquelle ist das eigentlich nicht.
Eine sehr spannende und aufschlussreiche Diskussion, wie ich finde. Thomas, was nimmst du als wesentliche Erkenntnisse mit?
Ja, vielleicht die wesentlichen Punkte zusammengefasst, wie ich sie mir notiert habe. Wir stehen vor steigenden Beiträgen, selbst ohne Anpassung. Die Steuerzuschüsse gleichen das aus, was nicht beitragsgedeckt ist. Ich glaube, auch nochmal eine wichtige Klarstellung. Das Thema Altersarmut ist im Fokus auch der Politik. Wir sehen keine steigende oder aus Ihrer Sicht keine steigende Altersarmut, was die Quote angeht, über den höheren Rentneranteil natürlich mehr Menschen. Aber es war auch der klare Hinweis, die Grundsicherung im Alter ist eigentlich das richtige Instrument, nicht am Rentensystem zu schrauben, um das zu vermeiden oder zu bremsen, sondern tatsächlich über die übliche Grundsicherung. Eine Rentenkürzung, klare Stellungnahmen von Ihnen, wird es nicht geben. Aber natürlich die Frage, wie die Dynamisierung vorgenommen wird, gegenwärtig im Wesentlichen über Lohnentwicklung. Ein Vorschlag von Ihnen, das über die Inflation anzupassen und auch die Frage zu prüfen, inwieweit man umverteilen kann. Sie haben nochmal den Nachhaltigkeitsfaktor betont und die Bedeutung hervorgehoben. Renteneintritt ist ein Thema, was aus Ihrer Sicht klar dynamisiert werden muss, entsprechend der Lebenserwartung. Sie sehen auch Anpassungsbedarf bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren. Auch das gehört in die politische Prüfung und Umsetzung. Und schließlich haben wir am Ende nochmal über Beamte und Selbstständige gesprochen. Bei den Selbstständigen sind schon viele in Rentensystemen, nicht unbedingt gesetzlich, sondern auch auf privater Basis. Und die Einbeziehung letztlich von Beamten in das System verändert nicht die finanzielle Ausstattung des Rentenversicherungssystems, ist sicherlich ein Thema, was sich innerhalb der Beamtenschaft mit struktureller Vorgehensweise bei Verbeamtung als Thema aufdrängt. Und der letzte Punkt, das Thema Generationen. Kapital als Finanzierungsbeitrag für die Rente ist bei Zinsen, die zu leisten sind für das geliehene Kapital, für diese Anlageform, zumindest in seiner Wirkung, sehr, sehr eingeschränkt. Das waren die Punkte, die ich mir aufgeschrieben und gemerkt habe.
Ja, prima. Dann bleibt uns vor allen Dingen noch Ihnen, Herr Professor Werding, ganz herzlich zu danken für dieses wirklich aufschlussreiche und intensive Gespräch. Und Thomas, das war's für heute.
Wir kommen zum Ende. Es war die 24. Folge von Zwei alte weiße Männer. Ich hoffe, dass wir Sie mit unserer Spezialausgabe zur Bundestagswahl am 23. Februar wieder gut informiert und zum Nachdenken angeregt haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen.
Zwei alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Verpassen Sie also nicht unser 5. Extra zur Bundestagswahl. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich. Tschüss.